lese euch jetzt den Text, über den Marco predigen wird. Es ist eine lange Textpassage, aber ich denke, sie ist, um Paulus zu verstehen, ganz wichtig. Paulus schreibt diesen Text an die Galater in seinem Brief. Er schreibt: Brüder und Schwestern, das müsst ihr einsehen. Die gute Nachricht, die ich euch verkündet habe, stammt nicht von Menschen, denn ich habe sie nicht von einem Menschen empfangen. Ich wurde auch nicht von einem Menschen darin unterrichtet. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Ihr habt doch gehört, wie konsequent ich früher meinen jüdischen Glauben gelebt habe. Mit aller Kraft habe ich die Gemeinde Gottes verfolgt und ich wollte sie vernichten. Ich übertraf viele Gleichaltrige in meinem Volk darin, den jüdischen Glauben zu leben, denn ich setzte mich mit aller Leidenschaft für das ein, was von meinem Volk überliefert wurde. Aber Gott hat mich schon im Mutterleib ausgewählt und in seiner Gnade berufen. Er hatte beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Bei allen Völkern sollte ich ihn bekannt machen. Danach habe ich keinen Menschen um Rat gefragt. Ich ging auch nicht nach Jerusalem zu denen, die schon vor mir Apostel waren, sondern ich ging sofort nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Erst 3 Jahre später ging ich nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen. 15 Tage blieb ich bei ihm. Von den anderen Aposteln habe ich keinen gesehen, außer Jakobus, dem Bruder des Herrn. Was ich euch hier schreibe, ist bei Gott nicht gelogen. Anschließend ging ich nach Syrien und Zilizien. Die christliche Gemeinde in Judäa haben mich nie persönlich kennengelernt. Das Einzige, was sie von mir gehört haben, war: Der Mann, der uns verfolgt hat, verkündet jetzt den Glauben, den er früher ausrotten wollte. Und sie lobten Gott für das, was mit mir geschehen war.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich sehe mit Vergnügen, dass ihr noch wisst, wer ich bin. Ich habe mit einer gewissen Rührung die letzte Mittwochsmail gelesen mit ihrer Einladung zu diesem Gottesdienst und da stand: Marco Frenschkowski, unser Professor in Leipzig, wurde ich da angekündigt. So, ich bin also euer Professor, das finde ich ja gut und habe auch gar nichts dagegen. In diesem Sinn freue ich mich, heute Abend mal wieder bei euch zu sein. Mit dieser Ansprache soll eine Predigtreihe über den Apostel Paulus beginnen. Paulus, Leben, Werk, eine kleine Gebrauchsanweisung für Paulus, aber auch, ja, wer war das eigentlich, dieser Mensch, mit dem im Grunde christliche Theologie zum ersten Mal geboren wird, in der Glaube auf hohem Niveau auch theoretisch reflektiert wird. Und was muss ich wissen, um diesen Menschen mit Sinn und Verstand seine Briefe lesen zu können? Im 2. Petrusbrief, im Kontext der Themen Wiederkunft Jesu, Eschatologie, Weltende, da heißt es: Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig in Frieden befunden werdet. Und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung. Wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Soweit der 2. Petrusbrief. Paulus galt also schon frühzeitig als, nun ja, sagen wir mal, schwierig. Das beruhigt uns doch ein bisschen, wenn wir ihn auch manchmal etwas mühsam finden. Alle Theologie des Paulus ist dialogische Theologie, im direkten Gespräch mit Gemeinden, mit Christinnen und Christen entstanden. Im Protestantismus, in den evangelischen Kirchen, war es immer auch deshalb etwas schwierig, Paulus zu lesen, weil er sozusagen als der Cheftheologe galt. Paulus war so etwas wie der große Marmorblock, wie ein Denkmal, vor dem man zwar Respekt hat, aber mit dem man sich nicht irgendwie unterhalten kann. Oder andererseits, dann wurde er so als eine Art Steinbruch für irgendwie systematisch-theologische Ideen benutzt. Mit Steinbrüchen kann man sich auch nicht gut unterhalten. Dieser große Respekt ihm gegenüber hat es oft verhindert, dass er als lebendige Stimme in einem Dialog wahrgenommen wurde. Martin Luther hatte anhand von Paulustexten, Römerbrieftexten, seine große Lebensentdeckung gemacht. Gott, der den Sünder rechtfertigt aus Gnade ohne jeden Verdienst. Das protestantische Schriftprinzip, Gott redet nicht durch die Kirche, sondern allein durch die Schrift, die immer der Kirche vorgeordnet bleibt. Dieses Schriftprinzip bedeutete in der Praxis meist nur Paulus, nicht die ganze Bibel. Man las auch die Bibel im Protestantismus weithin mit einer paulinischen Brille. Andererseits, das will ich auch sagen, steht hinter jeder Erneuerungsbewegung, jeder Erweckung, jedem Aufbruch in der Kirche fast immer das Wiederentdecken von Aussagen des Paulus. Dass es eine evangelische Kirche gibt, verdankt sich der Tatsache, dass da jemand unvoreingenommen neu Paulus gelesen hat. Es macht also Sinn, dass auch wir Paulus lesen, auch wenn er nicht so lustig einherkommt wie ein Comic, so locker luftig wie die Bild-Zeitung oder so üppig wie ein Bahnhofsbuchhandlungsroman. Paulus verlangt Mühe, aber er rentiert sie auch. Alle christliche Theologie ist, ob sie es will oder nicht, immer auch Gespräch mit dem Autor, dem wir die ältesten erhaltenen neutestamentlichen Schriften verdanken, über den wir mehr wissen als über jede andere frühchristliche Gestalt von Jesus abgesehen. Paulus bleibt Stachel im Fleisch der Kirche. Heute also Paulus, Leben und Werk. Und wer war dieser Mensch eigentlich? Es wird jetzt ein kleines bisschen vortragsmäßig, das so mein Stil ist und das ist ja auch angemessen dem, wofür ich hier stehe. Also da müsst ihr erst drauf gefasst sein, dass das jetzt so ein kleines bisschen vortragsmäßig wird. Als Quellen für sein Leben kommen neben autobiografischen Passagen in seinen Briefen, Philipper 3, Galater, 1. Korinther, die Apostelgeschichte und in sehr bescheidenem Umfang einige altkirchliche Nachrichten in Betracht. Obwohl das Denken des Paulus, sein theologisches Profil, gut bekannt sind, bestehen über viele Etappen seines Auftretens und namentlich über die exakte Chronologie doch große Meinungsverschiedenheiten. Schwierigkeiten bereitet unter anderem die Erklärung diverser Divergenzen zwischen der Apostelgeschichte und den eigenen Angaben des Paulus. So richtig gründliche Bibelleser, die merken das. Ihr wollt ja etwas von mir lernen und darum gibt es also jetzt ein paar historische Fakten. Geboren wohl so um das Jahr 5 und aufgewachsen in Tarsus in Kilikien, trägt Paulus außer seinem griechischen Namen auch den hebräischen Namen Shaul, Saulus, wie die Apostelgeschichte bezeugt. Es ist historisch nicht richtig, dass der griechische Name etwas mit seiner Bekehrung zu tun gehabt hätte. Das behauptet die Apostelgeschichte nicht. Er hatte wohl immer schon diese zwei Namen, wie viele Juden in dem interkulturellen Milieu der Spätantike. Seine benjaminitische Familie stammt nach einer Angabe des Hieronymus aus dem Dorf Gisjala in Galiläa. Aber irgendwann zog die Familie nach Kleinasien. Tarsus ist eine kleine hellenistische Stadt in der südlichen Türkei. Paulus wäre also ein Türke gewesen, wenn die Türken dort nicht erst im Mittelalter eingewandert wären. Ein antiker Autor vermeldet uns mit Befremden über diese Stadt, dass dort alle Frauen verschleiert herumgelaufen wären, eine orientalische Stadt. Nun, da wissen wir nun auch, woher der Apostel seine Vorstellung über Mode hat, die uns ja auch ansonsten irgendwie etwas befremden. 1. Korinther 11, ich denke, ihr wisst, wovon ich spreche, diese Stelle da mit dem Schleier der Frauen und so. Er empfängt dennoch eine umfassende jüdische Bildung und ist auch mit griechischer Rhetorik vertraut, während eine intensive Rezeption hellenistischer Philosophie nicht gezeigt werden kann. Dabei rechnet er sich zur jüdischen Gruppe der Pharisäer, der Frommen sozusagen. Schreibt er im Philipperbrief. Nach der Apostelgeschichte war er ein Schüler des großen Lehrers Gamaliel. Er erlernt aber auch das Handwerk des Zeltmachers, welches ihn später von Unterstützung durch andere unabhängig macht. Ein Zeltmacher bastelt keine Partyzelte oder so, sondern er bearbeitet Leder, also zum Beispiel auch Pferdesättel. Paulus hat also auch ein ehrliches Handwerk gelernt. Er war kein reiner Mundwerker, wie zum Beispiel, ich. zumindest während seiner christlichen Zeit, ist er wohl aus apokalyptischen Motiven unverheiratet. Vielleicht war er auch Witwer, wissen wir nicht so ganz genau, aber in der Zeit, in der wir ihm begegnen, da ist er nicht verheiratet. Die Apostelgeschichte führt ihn uns zuerst als Zeugen der Steinigung des Stephanus vor Augen des ersten Märtyrers. Auch nach seinen eigenen Angaben hat er sich als Verfolger christlicher Gemeinden betätigt. Paulus war also ein leidenschaftlicher, rigoroser Mensch, unerbittlich gegen sich und andere oder etwas positiver formuliert, ein Mensch voll radikaler Hingabe, schon bevor er ein Christ war. Das junge Christentum muss ihn ungeheuer irritiert und geärgert haben. Und dann kam es ganz anders. Um 33 ist die Bekehrung vor Damaskus anzusetzen, die er als visionäre Begegnung mit dem auferstandenen Jesus und als Berufung zum Apostel erlebt. Wir sprechen immer von der Bekehrung. Eigentlich ist es eher eine Berufung, denn ein Christentum als eigene Religion gibt es noch nicht, nur als messianische Bewegung im Judentum. Erst allmählich und schrittweise kommt es zu einer Trennung der Wege und das Christentum wird auch soziologisch etwas gegenüber dem Judentum ganz Eigenes. Das ist das Schlüsselereignis, von dem sich alles andere ableitet, seine große Lebenswende. Er hat Jesus selbst gesehen, den Auferstandenen, den Lebendigen. Er ist tief erschüttert. Für kurze Zeit verliert er das Augenlicht. Ein Christ in Damaskus heilt ihn. Und dort lernt er die Jesusbewegung nun im Ernst kennen. Seine Vorurteile zerfliegen, zerflattern in nichts. Er spricht später auch selbst von diesem Aufenthalt in Damaskus und in Arabien. Aus Damaskus muss er auf dramatische Weise fliehen. Nachts in einem Korb wird er über die Stadtmauer gelassen. 35 oder 36 folgt ein erster, ganz kurzer Jerusalem-Aufenthalt bei Petrus. Die anderen Christen üben große Zurückhaltung. Sie haben irgendwie noch Angst vor ihm. Er war ja doch ein ehemaliger Verfolger. Sie trauen ihm nicht. Paulus hält sich längere Zeit in Antiochien auf. Von dort betreibt er gemeinsam mit Barnabas Missionen in Zypern, Kilikien und dem südlichen Galatien. Das ist auch die Türkei. Das ist die sogenannte erste Missionsreise, von der Apostelgeschichte 13,14 erzählt. Umstritten ist unter den Jesusjüngern seine beschneidungsfreie Heidenmission. Paulus ist der tiefen Überzeugung, dass Christen nicht erst Juden werden müssen, um Christen sein zu können. Das wird zu einem tiefen Konfliktthema. Frühjahr 48 kommt es dazu zum sogenannten Apostelkonvent. Die Legitimität der beschneidungsfreien Heidenmission wird in Jerusalem anerkannt, obwohl ein Konfliktpotenzial weiter besteht und das Thema Paulus sein ganzes Leben begleiten sollte. Für uns ist das interessant, weil man daran sehen kann, wie heftig sich frühe Christen doch auch über Dinge gestritten haben. Sie haben sich aber auch wieder zusammengerauft. Sommer 48, dann der sogenannte antiochenische Zwischenfall. Ein Skandal. Paulus und Petrus prallen öffentlich aufeinander in dieser Frage. Es kommt zum Streit. Paulus zieht sich aus Antiochien zurück. Wahrscheinlich, weil er den Streit verloren hat. Jedenfalls nicht als glänzender Sieger daraus hervorging. Er selbst erwähnt den Streit, Galater 2. Er vermeidet es aber sorgfältig zu sagen, was daraus wurde und was die Konsequenzen waren. Man hat sich dann später wieder irgendwie zusammengerauft. Man weiß, man gehört zusammen, es gibt nur eine Jesusgemeinde und man muss irgendwie wieder zusammenkommen. Die Apostelgeschichte erzählt dann, 15 bis 18, von der sogenannten zweiten Missionsreise. Mit der Gründung der Gemeinde in Philippi ist der Schritt nach Europa getan. Eine erfolgreiche Karriere- und Geschäftsfrau, die Textilhändlerin Lydia, ist die erste Christin in Europa, von der wir hören. Es gibt Aufenthalte in Thessalonich, heute Thessaloniki, in Athen und so weiter. In Athen, damals Touristenstadt für bildungshungrige Bildungstouristen, da lässt die Apostelgeschichte eine berühmte Szene von hoher Programmatik spielen, die Areopagrede, von der ich jetzt nicht erzähle, die aber für das Verhältnis zu anderen Religionen überaus spannend ist. Im Jahr 50/51 ist Paulus in Korinth. Anschließend reist er nach Antiochien, dann die sogenannte dritte Missionsreise. Der Korinth-Aufenthalt ist interessant, weil er einen Fixpunkt für die Chronologie des Paulus liefert. Wir haben ja, also mir das schon mal aufgefallen ist, weder in seinen Briefen noch in der Apostelgeschichte exakte Jahreszahlen. Wir kennen aber die Amtszeit des Apostelgeschichte 18 erwähnten Prokonsuls von Achaia, Griechenland, Lucius Gallio, übrigens ein Bruder des Philosophen Seneca, welche durch eine Inschrift auf das Jahr 51/52 fixiert werden kann. Paulus stand also Sommer 51 vor diesem Statthalter. Daraus kann man dann die früheren Jahre im Leben des Paulus zurückberechnen. Etwa 52 bis 54 predigt Paulus dann 3 Jahre in Ephesus, der umtriebigen, quicklebendigen und multikulturellen Großstadt an der Ostküste, an der Westküste Kleinasiens. Paulus ist überhaupt ein Städter. Zum Land hatte er offenbar keine Beziehung. Seine Predigt hielt er immer mitten in den Großstädten. Das unterscheidet ihn, und auch von den Lilien auf dem Felde erzählt er auch nichts. Das unterscheidet ihn markant von Jesus, der die hellenistischen Großstädte Galiläas, die es durchaus gab, Sepphoris etwa, offenbar bewusst gemieden hat. Jesus war einer, der auf dem Land gerne gelebt hat, auf dem Land geredet hat. Paulus war ein Städter. 55, 56 ist Paulus noch einmal in Korinth. Etwa Frühjahr 56 kommt er dann mit der von ihm für die verarmte Mutterkirche in Jerusalem gesammelten Kollekte dort an. In Jerusalem aber wird er gefangen gesetzt. 2 Jahre verbringt er in Haft in Caesarea Armea in einem römischen Gefängnis, ehe es auch nur zu einem Prozess kommt. Wohl 58 ist der Amtswechsel zwischen den Statthaltern Felix und Festus, das bringt die Sache endlich etwas voran. Paulus appelliert aufgrund seines römischen Bürgerrechts an den Kaiser und wird nach Rom gebracht. Ein römischer Bürger, es waren nur wenige im Reich, konnte verlangen, dass sein Prozess vor dem Kaiser selbst verhandelt wurde. In der Apostelgeschichte folgt dann die wunderbare lange Erzählung vom Schiffbruch des Paulus und seinem Aufenthalt auf Malta, die längste Geschichte im Neuen Testament. Eine faszinierende, irgendwie ganz wenig bekannte Episode, über die ich hier irgendwie auch mal gepredigt habe, erinnere ich mich. Die Ankunft in Rom, 59, vielleicht auch erst 60. Er wird dann 2 Jahre unter Hausarrest gestellt, lebt aber in eigener Wohnung und kann Besuch empfangen. Mit der Freilassung des Paulus und seiner Predigttätigkeit in Rom endet die Apostelgeschichte, deren Verfasser damit zum Ausdruck bringt, dass das Evangelium nun die Mitte des Imperiums erreicht hat. Die Apostelgeschichte weiß freilich, dass Paulus dann später in Rom hingerichtet wurde, aber er will nicht mit dem Bild des hingerichteten Paulus enden, sondern mit der positiven Szene Paulus, der da steht und in Rom in der Mitte des Imperiums nun predigen kann. Umstritten ist, ob die Römer 15 angekündigte Spanien-Mission noch zustande gekommen ist. Paulus wollte unbedingt noch auch noch im Westen des Reiches predigen, in Spanien. Ob er da tatsächlich hingekommen ist, wissen wir nicht. Die Spanier denken natürlich auf jeden Fall, er wäre da gewesen. Aber das Neue Testament sagt dazu nichts. Man sieht, dass unser Wissen eben doch auch deutliche Grenzen hat. Nach altkirchlichen Nachrichten wurde Paulus unter Nero im Jahr 64 oder vielleicht ein kleines bisschen früher oder ein kleines bisschen später in Rom enthauptet. In diese Lebensgeschichte des Paulus sind nun die Briefe einzuordnen, die in der Apostelgeschichte kurioserweise nicht erwähnt werden. Das ist so eines der vielen Rätsel der Apostelgeschichte. Da dreht sich ja 3/4 über Paulus, aber erwähnt mit keinem Wort, dass der auch Briefe geschrieben hat. Vielleicht kannte der Verfasser sie überhaupt gar nicht. Oder, andere Möglichkeit, sie waren ihm so selbstverständlich, dass er sie gar nicht erwähnen muss. Ist beides möglich. Man sieht, wie vieles wir auch nicht wissen. Ja, nicht alle diese Briefe hat Paulus selbst formuliert. Mehrfach werden in den Briefeinleitungen Mitverfasser genannt. Offenbar hat das Missionsteam des Paulus, als er im Gefängnis saß und auch über seinen Tod hinaus, das weiter unter dem Namen des Apostels publiziert, was sie als Erbe ihres Meisters sahen. Damit folgen sie gängiger Praxis der Antike. Das sind keine Fälschungen, sondern sozusagen Weiterschreibungen des Paulus, deren Autoren überzeugt waren, ganz in seinem Sinn zu handeln. In der Exegese, in der Bibelwissenschaft, da nennt man sowas Pseudepigraphie. Große Teile des antiken jüdischen und christlichen Schrifttums sind in diesem Sinn Pseudepigraph. Das hellenistische Ideal der individuellen Verfasserpersönlichkeit, die sozusagen zu eigenem Ruhm und unter eigenem Namen schreibt, ist den Christen anfänglich durchaus fremd. Darum sollte es nicht irritieren, wenn die Bibelwissenschaft sogenannte echte und sogenannte Pseudepigraphe Paulusbriefe unterscheidet, die also sozusagen eine Paulusschule, ein Paulusteam dokumentieren. Darüber besteht in der seriösen Bibelwissenschaft durchaus Konsens. Paulus selbst hat in diesem Sinn den 1. Thessalonicher Brief, die beiden Korintherbriefe, den Galater, den Philipper, den Philemon und den Römerbrief formuliert. während die anderen Briefe in erster Linie Dokumente seines Teams, seiner Schule sind. Aber auch diese Briefe erwähnen ja andere Autoren als Mitverfasser explizit im Eingangsteil der Briefe. 1. Thessalonicher ist wohl um 50, wahrscheinlich in Korinth geschrieben. Und damit das älteste Dokument im Neuen Testament, das wir besitzen. Viel älter als etwa die Evangelien. Überhaupt sind die Paulusbriefe älter als die Evangelien. Der 1. Korinther wurde von Ephesus aus wohl früher 54 oder 55 als Antwort des Paulus auf Anfragen aus der korinthischen Gemeinde verfasst. Das ist der große Gemeindebrief des Paulus, der praktische Gemeindefragen in den Blick nimmt und den man eigentlich nie oft genug lesen kann. Schwierig sind die Entstehungsbedingungen des 2. Korinther, der nach Meinung von vielen eigentlich eine Zusammenstellung aus mehreren durchaus echten Paulusbriefen ist, also eine Art Paulus-Anthologie. Das will ich hier jetzt nicht vertiefen. Der Galater, ja, das ist der große Kampfbrief des Paulus. Es geht um die Freiheit vom Gesetz. Er könnte entweder von Ephesus aus, vor oder nach dem 1. Korinther oder während einer Reise nach Makedonien oder von dort geschrieben sein, dann wohl nach der erhaltenen Korinther-Korrespondenz, dann so um 56. Die Diskussion mit judenchristlichen Gegnern hat hier eine unerwartete Schärfe gewonnen, weil Paulus sein Lebenswerk in Gefahr sieht. Er kann hier in diesem Brief, wie auch in dem kleinen Philipperbrief, ungeheuer sarkastisch werden. Ich erwähne das mal so am Rande. Wer für Christen die jüdische Beschneidung fordert, der solle sich doch gleich kastrieren lassen, schreibt er. Paulus war in solchen Dingen, wenn es um Konflikte ging, durchaus kein erfreulicher, kein freundlicher Gesprächspartner. Er konnte sehr heftig werden und wie gesagt durchaus auch sarkastisch. Wir erleben ihn aber auch als tief einfühlsamen Seelsorger. So in dem kleinen Philemonbrief, wo es um einen entlaufenen Sklaven geht, dem er beisteht, der seinem Herrn weggelaufen ist und das bringt ihn in Lebensgefahr, weil wenn er erwischt wird, dann wird er hingerichtet und Paulus versöhnt nun den Sklaven mit seinem Herrn. Ein wunderbares Dokument persönlicher Seelsorge. Philemonbrief. Der Römerbrief, wo die im Galater leidenschaftlich behandelten Probleme noch einmal ruhiger entfaltet werden, stellt am ehesten eine systematische, programmatische Gesamtdarstellung paulinischer Theologie dar. Mit ihm führt sich Paulus in die römische Gemeinde ein, der er zuvor unbekannt war, und versucht diese als Basis für seine weiteren Missionsbemühungen zu gewinnen. Abfassungsort ist wohl Korinth, das Haus des Gaius. Der Philipperbrief ist aus der Gefangenschaft geschrieben. Umstritten ist, aus welcher? Ephesus, Caesarea, Rom, überall war Paulus mal gefangen, am ehesten wohl aus Rom um das Jahr 60. Der schmale Philemonbrief, den ich gerade erwähnt habe, das ist der einzige erhaltene Privatbrief des Paulus, aus dem wir sehen können, wie er in einem freundlichen, bestimmten Umgang auch mit seelsorgerlichen Situationen pflegt. Ja, die Apostelgeschichte, die zeichnet ohne stärkere Rezeption paulinischer Theologie, also was Paulus schreibt, interessiert die Apostelgeschichte überhaupt nicht. Sie zeichnet ein Bild des Missionars und Predigers, an dessen persönlichem Weg sich der Missionserfolg der jungen Kirche darstellen ließ. Das eigentliche Thema des Autors. Ja, wenn wir uns diesen Menschen anschauen, die mutige Radikalität des Paulus hat zu allen Zeiten in die Mitte der christlichen Sache eingeführt. Er selbst musste dafür freilich einen hohen persönlichen Preis bezahlen. Er spricht davon selbst ganz nüchtern, erzählt er von diesen Dingen, 2. Korinther 11 etwa, da erzählt er mal so ganz locker: Von den Juden habe ich 5-mal erhalten 40 Geißelhiebe weniger einen, das war Brauch bei Prügelstrafe. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt und die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach? Und ich werde nicht schwach. Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Wenn ich mich denn rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Gott, Der Vater des Herrn Jesus, der gelobt sei in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. In Damaskus bewachte der Statthalter des König Aretas die Stadt der Damaszener und wollte mich gefangen nehmen. Und ich wurde in einem Korb durch ein Fenster die Mauer hinuntergelassen und entrann seinen Händen. Nun, diese Episode haben wir schon gehört. Aber gerade so hat Paulus sein Evangelium gepredigt und darin ist er nicht müde geworden. Und so hat er in seinen Briefen erklärt, dass Glaube eine radikale Sache ist, ohne falsche Kompromisse und doch in königlicher Freiheit. Paulus begründet in diesem Sinn immer wieder neu Kirche. Er stellt sie aber auch in Frage. Als erster irgendwie systematischer Theologe des Christentums ermöglicht er Rechtgläubigkeit, aber er fordert sie auch heraus. In dieser Doppelfunktion, die sich durch die Jahrhunderte bewährt hat, erweist er seine apostolische Geltung für die Kirchen als ein Sklave Jesu Christi. So hat er sich in seinen Briefen immer selbst genannt, in den Einleitungsworten. Paulus, der Sklave Jesu Christi. In vielen Übersetzungen wird das etwas beschönigend gerne als Knecht übersetzt. Aber Doulos heißt wirklich der Sklave. So in den ersten Versen vieler Briefe. Der Sklave Jesu Christi. Es gibt ein paar Menschen, die waren heute früh schon da in dem Gottesdienst, dem ich ja auch gesprochen habe. Und die hören ja nun die gleiche Predigt zweimal. Da habe ich mir gedacht, irgendetwas muss ich denen erzählen, was ich heute früh nicht gesagt habe. Etwas, was nun zugegeben mit Theologie gar nichts zu tun hat, aber uns irgendwie doch berührt, wie Sie gleich merken werden. Wie hat denn Paulus ausgesehen? Naja, das wissen wir natürlich nicht so genau. Ja, im Neuen Testament steht es nicht. Es gibt aber relativ bald nach dem Neuen Testament, aus dem 2. Jahrhundert, einen frühchristlichen Roman. Wir haben sehr viele frühchristliche Romane, die sogenannten Apostelakten. Das sind die sogenannten Paulusakten. Die sind so um 150 in Kleinasien geschrieben worden. Und da wird beschrieben, wie Paulus aussieht. Und vielleicht ist es ja historisch, wissen wir natürlich nicht so genau. Da beschreibt also jemand seine Begegnung mit Paulus. Titus hatte ihm nämlich erzählt, welches Aussehen Paulus hatte. Denn er hatte ihn bisher noch nicht im Fleisch gesehen, sondern nur im Geist. Und er ging an der königlichen Straße, die nach Lystra führt, stellte sich dort auf, um ihn zu erwarten. Und sah alle, die vorbeikommen, auf die Beschreibung des Titus an. Er sah aber Paulus kommen, ein Mann, klein von Gestalt, mit kahlem Kopf und krummen Beinen, aber in edler Haltung, mit zusammengewachsenen Augenbrauen und ein klein wenig hervortretender Nase. Voller Freundlichkeit. Finde ich irgendwie doch nett. Ja, wollte ich euch erzählen. Ja, wenn wir uns nun dem Denken des Paulus zuwenden, wenn wir versuchen, seine Briefe zu lesen, wenn wir uns darauf einlassen, einfach mal Paulus' Briefe zu lesen. Er benutzt ja ganz verschiedene Bilder für die wesentlichen Dinge, für die Heilsereignisse. Manchmal benutzt er Bilder aus der Gerichtssprache, die berühmte Rechtfertigungslehre, auf die sich der Protestantismus so beruft, als zentrale Geschichte. Das ist ja eigentlich Gerichtssprache, forensische Sprache. Ja, das Verhältnis Gott-Mensch wird sozusagen wie ein Prozess beschrieben, den der Mensch aber begnadigt wird durch Gott. Dann hören wir etwa, wie er sein Verhältnis zu Israel bestimmt, Römer 9 bis 11, das ist das reifste Wort des Apostels zur Israel-Frage. Wohl in seiner Berufung, beziehungsweise in der Reflexion über diese, ist für Paulus Christus an die Stelle der Tora als Heilsweg getreten. Das ist der eigentliche Schlüssel zur Theologie des Apostels. Christus nimmt die Stelle ein als Heilsmittler, den im Judentum die Tora innehat. Was das für Gesetz, Evangelium, Mission und so weiter nach sich zieht, hat sich dann in der praktischen Arbeit, im Gespräch mit den Gemeinden Schritt für Schritt herauskristallisiert. Paulinisches Denken entfaltet sich in starken Antithesen. Er ist jemand, der gerne starke Antithesen hat, aber das sind nun nicht einfach Schwarz-Weiß-Antithesen, sondern die sind ungeheuer spannungsvoll dynamisch. Fleisch, Geist, Gesetz, Evangelium, Glaube, Werke, Adam, Christus. Das sind so typische Antithesen, in denen Paulus die Wirklichkeit erfasst. Wir würden ja furchtbar gerne mal zuhören, wenn Paulus gepredigt hätte. Das wäre ja wirklich toll, wenn wir das könnten. Was hat er denn den Leuten gesagt, wenn er Heiden gepredigt hat, die nun wirklich weder vom Judentum noch vom Christentum irgendetwas wusste? Was war da seine Predigt? Naja, das wissen wir auch nicht so genau, aber wir haben doch eine Stelle, in der er auf seine Elementarverkündigung zu sprechen kommt, und da hören wir, was so die Themen seiner Predigt waren. Das steht in seinem ältesten Brief, 1. Thessalonicher 1. Da schreibt er über die Gemeinde: Wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Also der Monotheismus als die Überwindung von Götzendienst, die Jesus-Nachfolge, aber auch die Hoffnung für Welt und Mensch, wenn auch im Wissen um Weltende und Weltgericht. Das waren seine Themen. Wir hören, dass er durchaus dem römischen Staat gegenüber Loyalität gefordert hat, Römer 13. Wir hören aber auch, wie er seine Vision der christlichen Gemeinde entfaltet als ein nicht hierarchisches Miteinander von Menschen, die alle gleichermaßen aus dem Heiligen Geist erwachsene Charismen besitzen. Ja, wenn wir ihn lesen, seine Briefe, der Stil des Paulus ist lebhaft, bewegt, manchmal aufgeregt, im Umgang mit Gegnern heftig und sarkastisch, aber auch konzentriert, zuweilen auf hohem Abstraktionsniveau, aber immer an konkreten Situationen orientiert. Paulus ist kein Dogmatiker. Er hat aber durch sein radikales, eindringliches Erfassen geistlicher Fragen und Horizonte ganz entscheidend zum Entstehen christlicher Theologie beigetragen. Er ist ja zu manchen Themen richtig konservativ. Ja, also berüchtigt ist die Geschichte mit der Frauenfrage. Na, das kennen Sie mit den Frauen, die da schweigen sollen und so. Da wird man dann schon sagen, lieber Bruder Paulus, da sind wir jetzt ein kleines bisschen drüber hinaus, Gott sei Dank. In solchen Dingen ist er einfach noch ein Kind seiner Zeit. Aber er hat doch stärker als jeder andere den Paradigmenwechsel gegenüber altjüdischen und auch heidnischen Vorgaben formuliert. Und er gehört damit unverzichtbar in das Geschehen, welches das Christentum als eigene Religion begründet. Seine Briefe wurden früh gesammelt. Wir haben eine ganz rührende Stelle aus einer Märtyrerakte des 2. Jahrhunderts. Da ist ein Soldat, der ist angeklagt als Christ, und man durchsucht dann vor dem Richter seinen Rucksack, den er hat, und da hat er so ein paar Schriftrollen. Und üblicherweise haben Soldaten, wenn sie lesen können, in der Antike haben sie im Rucksack sogenannte Milesiaka. Milesiaka, das sind pornografische Romane. Das hat ein Soldat normalerweise im Rucksack. Aber dieser hat also was anderes da, und der Richter kann damit nichts anfangen, und er fragt ihn: Was ist denn das, was du da so liest? Und da sagt er: Das sind die Briefe des Paulus, eines gerechten Mannes. Ja, das ist doch interessant. Er wurde also auch von ganz normalen Menschen gelesen. Ja, und man hat seine Briefe gesammelt. Neben den Evangelien ist das eine der beiden Säulen des im 2. Jahrhundert allmählich entstehenden christlichen Kanons. Nach altkirchlicher Überlieferung ist Paulus an der Stelle der heutigen Kirche San Paolo Fuori le Mura in Rom bestattet. Vielleicht haben Sie es mitgekriegt, im Jahr 2006 haben vatikanische Archäologen bekannt gegeben, dass Grabungsarbeiten zwischen 2002 und 2006 zur Entdeckung des Paulusgrabes geführt haben, mit einem altrömischen Sarkophag direkt unter dem Epigraph Paulo Apostolo, also für Paulus den Apostel, unter der Basilika, die dafür Paulus errichtet ist. Sowas kann man natürlich nie beweisen, das ist wie beim Petersdom, aber es spricht auch nichts gegen die Verlässlichkeit dieser Ortstradition. Ich denke, das wird man schon gewusst haben, wo Paulus begraben war, und insofern kann das schon in der Tat der authentische Sarg des Paulus sein. Das wäre schon denkbar. Ja, nun, was war dieser Paulus für ein Mensch? Was war er für ein Mensch? Sicher war er nicht konfliktscheu. Mit Mitarbeitern hat er sich, das wissen wir aus der Apostelgeschichte, hat er sich irgendwie regelmäßig verkracht. Und ich bin mir nicht so sicher, ob ihr ihn gerne in der Gemeinde im Kirchenvorstand dabei gehabt hättet. Bin ich mir nicht so sicher. Ich finde das aber auch irgendwie tröstlich. Gott kann offenbar auch schwierige Menschen für eine große Sache gebrauchen. Ich finde das irgendwie tröstlich. Aber er war mutig, radikal, voller Leidenschaft und Hingabe und noch besser und wertvoller als das, voller Glauben. Zum Schluss nur noch eine kleine Gebrauchsanweisung. Wie soll man denn nun die Briefe dieses Mannes und seiner Schüler lesen? Natürlich mit Sinn und Verstand. Das heißt, jeden Brief für sich mit Informationen über die kulturellen und religiösen Hintergründe. Paulus schreibt nicht primär für uns. Man muss sich schon ein bisschen informieren, wenn man die Briefe auf uns übertragen will. Es sind aber auch keine Berührungsängste angezeigt. Immer wieder haben ganz normale Menschen Paulus für sich entdeckt. Ein Beispiel habe ich eben erzählt. Warum sollte es heute anders sein? Warum sollte man nicht Paulus für sich entdecken? Was gewinnen wir, wenn wir Paulus lesen? Wir gewinnen den Mut, Dinge radikal zu sehen. Wir gewinnen die wertvolle Spannung von Freiheit und Hingabe. Wir gewinnen auch die Leidenschaft für Gemeinde. Es ist sicher angemessen, jetzt zuletzt Paulus selbst das Wort zu überlassen. Ich zitiere einige Sätze aus dem Römerbrief. Da kommt dann auch das Zitat, das ihr ganz zu Beginn gehört habt, das so ein bisschen das Motto dieses Gottesdienstes war. Er fängt seinen Brief an. Paulus, ein Sklave Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus. An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Soweit seid ihr in Niederhöchstadt noch nicht. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass euer gedenke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich auch euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Ich will euch nicht verschweigen, liebe Geschwister, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert. Ich überspringe ein paar Worte. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Soweit Paulus. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft, die selig macht. Amen. Ich schließe mit dem sogenannten Kanzelsegen, der übrigens auch von Paulus stammt. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.